es eben schon gesagt wurde, ich werde jetzt, nachdem wir zunächst mal einen mehr technischen Vortrag gehört haben und dann einen betriebswirtschaftlichen Vortrag, werde ich jetzt eben noch aus der Sicht der Volkswirtschaftslehrer das Thema beleuchten, ob Premium-Inhalte als Erfolgsgrundlage entgeltfinanzierter internetbasierter Medien dienen können. So, bislang, die reine Empirie sieht ja nicht besonders gut aus. Die meisten Internetangebote sind eben kostenfrei. Und da hilft es für uns aus der Wissenschaft immer, dass wir zunächst einmal uns die Theorie anschauen. Und hier in dem Fall gilt, dass eben Informationen seit jeher als Wirtschaftsgut ziemlich problematisch sind. Das ist Informationsparadoxon von Arrow vor 50 Jahren schon entwickelt. Heißt schlichtweg, Informationen, die wir noch nicht kennen, können wir nicht bewerten und wissen nicht, was sollen wir dafür bezahlen. Wenn der Anbieter uns aber erzählt, welche Information da drin ist, sind wir anschließend nicht mehr willig, was zu bezahlen, denn dann haben wir die Informationen. So, und jetzt, was ändert sich jetzt durch das Internet? Damals zu Errors Zeiten, naja, da war es wesentlich die Zeitung, Zeitschriften, wo das Problem auftrat. Zunächst mal stellen wir fest, wir haben sinkende Grenzkosten der Verbreitung im Regelfall. Wir haben einen sehr leichten Zugriff auf digitale Informationsgüter und die Lagerung, Bearbeitung und Vervielfältigung digitaler Inhalte ist sehr leicht und ohne Qualitätsverlust möglich. Ja, das führt jetzt zu dem Phänomen, was für Ökonomen eben wichtig ist. Und hier jetzt eben vorweg, was wollen wir erklären, nämlich die Funktionsweise von Märkten. Das ist unser Job. Und jetzt eben die Frage, und so könnte man auch das Thema formulieren, ist sind kostenpflichtige Inhalte einfach etwas, wo man funktionsfähige Märkte herstellen kann mit all den Anreizen, die wir normalerweise auf einem Markt brauchen. Ja, und da kommt natürlich jetzt sofort das große Problem, nämlich, dass die meisten Internetmärkte weisen Merkmale öffentlicher Güter aus. Und das heißt zunächst einmal, die Nichtausschließbarkeit von Konsumenten hat sich gegenüber der Zeit von Euro verschärft. Das heißt hier für uns, es ist nicht die Frage, ob es rein technisch möglich wäre, nicht zahlende Nutzer auszuschließen, sondern es ist die Frage, ist es wirtschaftlich sinnvoll, die auszuschließen? Das ist die relevante Frage. Dann die entscheidende Sache ist eben nicht Rivalität im Konsum bei Informationsgütern. Wenn jemand einen Apfel gegessen hat, kann der Nachbar den Apfel nicht mehr essen. Das ist bei normalen Gütern der Fall. Aber Informationen, die der Nachbar genossen hat, kann ich selbst auch nochmal aufnehmen. Und schließlich folgt aus dem, was vorher da steht, folgt auf diesen Märkten, gibt es extreme Größenvorteile und damit Konzentrationstendenzen. Schlichtweg unser Ergebnis, bei solchen Konstellationen versagt der Marktmechanismus. Und für uns Ökonomen ist es deshalb keine Überraschung, dass die Kostenloskultur im Internet vorherrschend ist. Da möchte ich das nochmal aufgreifen, was Herr Bollmann heute Morgen zur Einführung gesagt hat, nämlich Qualität hat ihren Wert, aber ich möchte es ergänzen, aber nicht unbedingt einen Preis. Das heißt, gesellschaftlichen Wert hat Qualität, aber nicht, man kann nicht unbedingt dafür Geld bekommen. Das wollen wir jetzt mal schauen. Und jetzt kann man unsere Aufgabe sehen, also grundsätzlich sagen unsere theoretischen Modelle, es ist extrem schwierig, auf diesen Märkten etwas zu verkaufen. Also Informationen geht hier nicht um die Güter, die übers Internet verkaufen, nur um Informationen. Und heißt jetzt für uns, ja, wie können wir so einen Markt gestalten, dass wir es doch verkaufen können? Und zwar die Anreize, gewisse Informationen übers Internet zu verkaufen, die steigen. Nämlich die Reichweite vom Internet wird immer größer, immer mehr Lebensbereiche werden durchdrungen. Insofern, die Anreize, da was zu tun, steigen. Und jetzt geht es nur noch darum, eben erfolgversprechende Strategien zum Aufbau entgeltfinanzierter Online-Angebote zu finden. So, wir gehen also unser Modell und hier möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, mein Co-Autor Christoph Ritsch, der auch hier anwesend ist, hat hierüber seine Dissertation geschrieben. Insofern möchte ich insbesondere die wesentlichen, die innovativen Ergebnisse gehen natürlich auf seine Arbeit in der Dissertation zurück. Ja, und das ist jetzt das neue Wort, Versionierung auf Online-Märkten. Ich werde gleich erklären, was das ist. Und anschließend geht es darauf, welche Voraussetzungen müssen die Anbieter schaffen. Und das ist dann nämlich Aufbau von Konsumkapital. Und schließlich, eben habe ich schon gesagt, da gibt es extreme Größenvorteile. Insofern wird Marktführerschaft da durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und das schließt mit einem kleinen Ausblick. So, Versionierung, was heißt das? Das heißt zunächst einmal, unsere These lautet, erfolgsversprechende Modelle erfordern auf jeden Fall eine kostenfreie Version in Standardqualität als Einstiegsplattform, damit ich überhaupt mal dahin komme, denn ich bin nicht bereit, sofort einen Geldbeutel aufzumachen für irgendein unbekanntes Angebot, was zu zahlen. So, und dann möglicherweise eine entgeltfinanzierte Version in hoher Qualität für eine Teilgruppe der Nutzer. Wir haben hier zwei Beispiele. Einmal Börsenkurse. Jeder kann Börsenkurse kostenlos im Internet mitbekommen. Die sind im Regelfall um 15 Minuten Zeit verzögert. Wer wirklich, sagen wir mal, treten will, für den sind 15 Minuten eine Ewigkeit, der braucht natürlich Real-Kurse und das kostet manchmal was. Oder Wetterbericht. Der normale Wetterbericht ist für jeden kostenlos empfangbar. Aber wenn man eben die Spezialwetterberichte haben will, entweder für die Landwirtschaft oder für Piloten, dann kostet das irgendwas. So, Grundvoraussetzung für alle funktionsfähigen Märkte heißt natürlich, beide Marktseiten müssen einen Nutzenvorteil davon haben. Und das kann man durchaus hier finden. Nutzenzuwächse auf Nachfragerseite, einmal durch zeitunabhängigen Konsum. Wenn ich abends erst um 8:30 nach Hause komme, dann ist eben die Tagesschau vorbei. Dann ist es ganz schön, wenn ich da vielleicht zeitunabhängig die Tagesschau nochmal sehen kann. Alles aus einer Hand erspart Transaktionskosten. Und dann eben, wie eben schon mal mit den Wetterberichten, spezialisierte Fachinformationen, die sind auch ein Thema, wo ich eben besonderen Nutzen habe. Und auf der Anbieterseite zunächst einmal, was im Blickpunkt unsere Analyse steht, sind natürlich die direkten Erlöse, die ich direkt fürs Internetangebot bekomme. Aber wir werden darauf hinweisen, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, indirekt Erlöse aus den Internetangeboten zu ziehen, nämlich der kostenfreie Zugriff auf die Börsenkurse, der wird nicht tarifiert, aber selbstverständlich die Kosten dieses Angebotes werden verrechnet bei den Gebühren, die man dann bei Wertpapierkäufen oder Verkäufen zahlen muss. So, hier haben wir jetzt einfach mal eine kleine Übersicht von, über die Online-Angebote verschiedener Fernsehsender. ARD und ZDF ist klar, das ist kostenfrei innerhalb der gesetzlichen Regelungen. Und dann bei RTL haben wir einige Sachen kostenfrei und dann natürlich auch wieder kostenpflichtige Spielfilme. Bei Vox genauso. Und Pro7 und Sat1 haben wir zunächst mal so als Fernsehsender angegeben. Da gibt es dann keine Preise, aber die haben dann MaxDome und da kosten die entsprechenden Angebote etwas. So, jetzt kann man hier feststellen, ich meine, ich will mich hier überhaupt nicht darüber äußern, ob diese Preise hoch sind oder niedrig sind, 99 Cent bis 3,49 oder 3,99. Kann man als Ökonom jetzt nicht beurteilen, ob das hoch oder niedrig ist. Und deshalb haben wir uns natürlich gefragt, was ist da eigentlich möglich? Und wir können hier zwei Thesen eben in den Raum stellen. Zunächst mal kann man sagen, dass die Innovationsphase, diese Portale müssen erstmal Nutzer gewinnen. Da geht man mit niedrigen Preisen, Einführungspreisen rein. Und später, wenn man dann erstmal die Nutzer hat, dann geht man auf die eigentlichen gewinnmaximierenden Preise hoch. Das ist eine These, aber man kann natürlich möglicherweise auch meinen, diese Preise sind schon die gewinnmaximierenden Preise. So, und jetzt, welche Preisspielräume haben die Sender mit diesen Angeboten? Entscheidend ist hier praktisch, Welchen Einfluss hat das Angebot im Internet auf die Fernsehnachfrage? Das ist ein, jetzt haben wir zunächst unabhängig von Online- und regulären TV-Nachfragen. Das heißt, alle, die bislang Fernsehen geschaut haben, gucken weiterhin Fernsehen, wie gewohnt, und zusätzlich noch die Angebote im Internet. Da ist schlichtweg keine Kannibalisierung des Stammmarktes. Und dann kommt natürlich als gewinnmaximierender Preis der Monopolpreis heraus. Und Ergebnis ist, Monopolpreis heißt immer, das Angebot muss verknappt werden. Das heißt, die Zahl der Nachfrager ist möglicherweise klein. So, das ist die Variante, die vermutlich weniger realistisch ist. Im Regelfall müssen wir davon ausgehen, Online-Angebote reduzieren den Fernsehkonsum. Dann sind die beiden eben voneinander abhängig. Das heißt, hier müssen wir einfach sagen, der Stammmarkt, also reguläre Fernsehen, geht etwas zurück, wird kannibalisiert. Und heißt ganz konkret, der Online-Konsum vermindert die Werbeeinnahmen bzw. im PTV die Abonnementsgebühren. Und jetzt heißt das, die Preissetzung im Internet muss diese Verluste im regulären TV-Markt ausgleichen. Sonst lohnt sich die ganze Geschichte nicht. Und hier kommen wir zu dem ziemlich erstaunlichen Ergebnis. Das optimale Entgelt im Internet liegt noch oberhalb des Monopolpreises, weil eben diese Kompensation der regulären Werbeeinnahmen erfolgen muss. Ja, das heißt zunächst einmal, die Nutzer müssen schon eine ziemlich hohe Zahlungsbereitschaft für Entgeltfinanzierung der Angebote im Internet mitbringen. Heißt natürlich, wenn eine solche entgeltpflichtige Plattform wirklich gelingt, dann kriegen die Anbieter leuchtende Äuglein. Dann verdienen die gut. Die Frage ist aber nur, gelingt es? Das ist die entscheidende Frage. Denn, ich meine, Monopolpreis heißt schon für jeden, der sich in den Modellen auskennt, heißt schon eine ziemlich starke Reduktion der Nachfrage. Und wenn wir noch mehr im Preis drüber gehen, heißt noch stärkere Reduktion der Nachfrage. Das heißt, die Zahl der Nachfrage wird ziemlich gering sein. Und jetzt ist die übliche Herausforderung, nämlich zahlungsbereite Internetnutzer finden. So, das ist natürlich eine Voraussetzung, die man auf jedem Markt hat. Nur hier ist es etwas schwieriger umzusetzen. Ja, und jetzt kommt unser Begriff des Konsumkapitals ins Spiel. Wir müssen einfach davon ausgehen, die Inhalte und die Qualität von Online-Angeboten sind zunächst unbekannt. Bei den vielen Angeboten, die es gibt, die kennt man nicht. So, Konsumkapital heißt, ich muss irgendwie mitbekommen, dass es da für mich relevante Angebote gibt. Also praktisch das Konsumkapital bestimmt das Relevanz-Set. Und da beziehen wir uns eben auf das Modell von Stiegler Becker. Konsumkapital heißt, ich brauche mehr Informationen als einfach nur das, was über den Bildschirm flimmert. Ganz einfach, wenn ich jetzt ein Rugby-Spiel sehen würde im Internet. Das mag für Kenner absolut toll sein. Das wichtigste Spiel, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Nur, da ich keine Ahnung habe, wie die Regeln sind, da ich keinen Spieler kenne, keine Mannschaft kenne, die Tabelle nicht kenne, heißt das, das ist für mich ziemlich nutzlos. Und insofern, ich muss einfach erstmal eingeführt werden, bevor ich so ein Angebot, das möglicherweise ganz toll ist, wirklich nutzen werde. So, und das ist der große Vorteil beim Free-TV. Beim Free-TV haben wir die sogenannten passiven Zuschauer. Das heißt, die Mehrheit der Zuschauer, die hat irgendwie mal den Lieblingssender gewählt und dann wird eben der Lieblingssender angeschaltet und das läuft mal. Da kann ich die Zuschauer ganz leicht auch an bislang unbekannte Inhalte gewöhnen. Das läuft also, die fallen einfach in die unbekannten Inhalte hinein und lernen die möglicherweise dann schätzen. Das ist im Internet nicht möglich. Im Internet, das läuft nicht einfach weiter, sondern ich muss aktiv suchen, ich muss aktiv weiterklicken. So, und jetzt aktiv klicke ich nur weiter, wenn ich weiß, was da kommt oder wenn ich mir was davon verspreche. So, daraus ziehen wir die Schlussfolgerung, das ursprüngliche Zuschauerinteresse für Online-Angebote entsteht immer offline. Also da ist der Anfang. So, das kann zum Beispiel sein, dass wir das Konsumkapital im Free-TV gewonnen haben. Und wenn man jetzt aufpasst, merkt man, zum Beispiel in den Heute-Nachrichten oder in der Tagesschau wird häufig darauf verwiesen, und zusätzliche Informationen bekommen Sie auf der Internetseite so und so. Nachdem ich jetzt durch das Thema sensibilisiert worden bin, habe ich auch gesehen, auch die FAZ schreibt jetzt unter ihrem Artikel teilweise drunter, und das vollständige Interview mit dem und dem können Sie auf unserer Internetseite lesen. Das heißt, hier wird Konsumkapital offline aufgebaut und dann für die Interessierten wird gesagt, und jetzt bitte ins Internet oder gute Zeiten, schlechte Zeiten als Fanplattform. Das kann man aber auch machen mit Einkauf populärer Inhalte, Bundesliga-Ausstellung. Also jeder ist irgendwann mal mit Fußball in Berührung gekommen, da ist Konsumkapital da. Also anders als jetzt bei Hockey oder Tischtennis oder sowas, man kennt die Tabelle, ob man sich jetzt so sonderlich interessiert oder nicht. Da ist Konsumkapital also da. Also mit solchen populären Inhalten erleichtere ich das auch. So, jetzt der nächste Schritt heißt, wenn ich zum Beispiel Interesse habe an Wetternachrichten, ja nun, da muss ich jetzt unter den verschiedenen Anbietern, die Wetternachrichten mir anbieten, muss ich ja irgendeinen oder zwei auswählen. Das heißt, der muss jetzt Reputationsaufbau betreiben. Reputationsaufbau heißt normalerweise auf normalen Märkten, da gibt es Einführungspreise, die Leute werden durch niedrige Einführungspreise daran gewöhnt, das mal zu probieren, obwohl sie nicht wissen, ob es gut ist. Und anschließend hofft man, die als treue Kunden zu haben. Genauso läuft es eben hier. Man muss die Erstnutzer einfach mal zu einem Test animieren. Man muss die mal dazu bringen, das zu testen. Ja, und das heißt für uns, zunächst muss ein kostenfreies Angebot da sein. Da teste ich erstmal und sage mir, aha, so wie die das allgemein machen, das wirkt hohe Qualität, ist okay. Und wir finden das auch im Regelfall. Also wir finden eben beim Wetterbericht erstmal kostenfreies Angebot, dann Spezialwetterberichte, die kosten dann was. Oder bei den Filmen, für die wir was bezahlen müssen, gibt es in aller Regel kostenlose Versionen, also Trailer, dass man sich mal ein bisschen reindenken kann, was da ist. Oder es gibt eben Fotos aus dem Film. Also jedenfalls, man muss sich erstmal reindenken können, muss sich irgendwie einen Eindruck verschaffen können. Aber da kriege ich die Qualität, die ich erwarte. Und das heißt, erstmal muss ich die Leute überhaupt daran gewöhnen, dass es was gibt, und dann muss ich unter den verschiedenen Anbietern durch Reputation dafür sorgen, dass eben meine Plattform gewählt wird. Ja, das ist natürlich jetzt die Aufgabe, konsumkapitalstarke Formate offline aufbauen. Also muss einfach die Leute daran gewöhnen, da gibt es was. Und wir stellen ja auch im Free TV fest, es gibt mehr und mehr Serien. Und Serien laufen auch im Internet recht gut. Da wird das Konsumkapital von Sendung nach Sendung aufgebaut. Man kennt die Akteure und ist sofort drin. Ja, und dann muss man natürlich Reputation erwerben. Ja, und jetzt, welches Ziel kann es sein? Die Online-Portale, das haben wir ja jetzt in den beiden Vorträgen schon gehört, induzieren eine Menge neuer Marktgelegenheiten. Und zwar, die Plattformbetreiber übernehmen auch eine Selektionsfunktion für die Online-Zuschauer. Das heißt, das verlagert sich auch dahin, wir sind überhaupt nicht in der Lage, selbst im kostenfreien Angebot da immer rumzusuchen, sondern wir erwarten, dass die Portale für uns eine gewisse Selektion übernehmen, bis hin zu personalisierten Angeboten. Und hier kann man natürlich die Reputation begehrter Inhalte, also von Premium-Angeboten, kann man auf die Plattform übertragen. Wer offline eine hohe Reputation hat, dem traut man das auch online zu. Und man kann eben auch noch komplementäre Angebote, die eine hohe Reputation haben, dazugeben. So, und jetzt gilt für uns, es gibt hier Netzwerknutzen. Das heißt, eine große Plattform hat mehr Nutzen als eine kleine. Und dieser Netzwerknutzen ist monetarisierbar Und die Reputation eines guten Anbieters, eines qualitätsbewussten Anbieters, ist ebenfalls monetarisierbar. So, was habe ich durch große Internetportale für Vorteile als Konsument? Zunächst einmal, ich habe einen sehr bequemen Informationszugriff, also ich spare Transaktionskosten. Und zweitens habe ich Bündelungsvorteile durch die Angebotsvielfalt. Also wenn ich auf der ZDF-Seite zum Beispiel bin und eigentlich Nachrichten sehen wollte, aber dann sehe ich, aha, da gibt es doch auch eine tolle Übersicht über die Sportergebnisse, dann ist das leichter, als wenn ich jetzt auf Bundesliga, also auf die Bundesliga-Seite gehe. Zum Produzentenseite habe ich auch Verbund- und Skalenvorteile, also sowohl die Kosten steigen zwar, aber sie steigen degressiv und die Verbundvorteile sind auch, dass ich da nochmal spare. Wenn ich zusätzliche Angebote noch dazugebe, habe ich eine höhere Chance, dass die Nutzer die auch anklicken. Das heißt, da habe ich höhere Retentionsrate, als wenn ich irgendwo ein kleines Portal habe. Und innerhalb meines Portals habe ich ja irgendwelche Sendungen, die schon eine hohe Reputation haben. Und diese hohe Reputation kann sich dann auf die anderen Angebote innerhalb dieses Portals übertragen. Und das alles ist durchaus Geld wert. So, was hier noch eine ganz besondere Rolle spielt, diese Märkte sind im Regelfall zweiseitige Märkte, wie wir schon häufig gehört haben. Ich kann direkte Erlöse erzielen, ich kann aber auch über Werbung Erlöse erzielen. Das heißt, ich tue unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Erlösmodelle hier kann ich haben. Und bei diesen zweiseitigen Märkten spielt eben die Größe auch eine ziemlich große Rolle, nämlich schlichtweg sowohl der Zuschauernutzen als auch der Sendergewinn steigt mit der Plattformgröße. Und das kann man zum Beispiel sehen, bei Maxdome gibt es jetzt auch zahlreiche Konkurrenzprogramme, einfach damit das interessanter wird. Ja, und daraus resultiert eben die Herausforderung Nummer 3, nämlich man muss Größenvorteile generieren. Das heißt, auf diesem Markt gibt es starke Tendenzen, groß zu werden, die Marktführerschaft zu erlangen, um eben beide Marktseiten an sich zu binden. So, Ausblick. Ich meine, es ist ja jetzt schon erkenntlich, aus volkswirtschaftlicher Sicht, wenn ich eben die Funktionsfähigkeit von Märkten betrachte, sieht das nicht immer so optimistisch aus, wie man das vielleicht rein aus technischer Sicht sehen kann, was da alles noch möglich ist, sondern es gibt schon einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zunächst einmal, das ist ein ganz wichtiger Begriff, ist bislang noch nicht gefallen, exklusive Inhalte sind eine der Erfolgsaussichten für entgeltfinanzierte Online-Angebote. Wenn eine Bank der Meinung ist, Börsenkurse sind ein wertvolles Gut, was sie tatsächlich sind, aber die Nachbarbank ein anderes Geschäftsmodell hat und sagt, ich stelle dieses wertvolle Gut kostenfrei zur Verfügung, dann ist das erste Geschäftsmodell tot. Insofern möchte ich nochmal zurückgehen auf das, was heute Morgen Herr Eumann in seiner Begrüßungsrede gesagt hat. Nämlich er sagt, Qualität hat ihren Wert. Soweit richtig. Aber, also würde ich gerne hinzufügen, aber nicht unbedingt ihren Preis. Das heißt, die Marktbedingungen sagen nicht, was qualitativ wertvoll ist, hat auch einen positiven Preis, sondern ich muss eben die Ausschließbarkeit von nicht zahlenden Kunden gewährleisten können. Und das ist selten möglich. So, insofern exklusive Inhalte ist eine der wesentlichen Voraussetzungen. Nämlich nur dann bekomme ich hinreichend hohe Zahlungsbereitschaften. Ich brauche das auch, damit ich zum ersten Mal auf ein Portal gehe. Später Wiederholungsbürger sind kein Problem mehr, aber zum ersten Mal die Kunden hinzubekommen. Und das führt dann auch zu dem dritten Spiegelstrich. Installierte Basis von Nachfragen heißt einfach diejenigen, die dann eben Wiederholungskäufe tätigen. Daraus ziehen wir den Schluss, entgeltfinanzierte Online-Angebote sind auch in Zukunft nur auf einzelnen Marktsegmenten möglich. die ökonomischen Bedingungen sind nicht so, dass wir das da grundlegend einführen können. Allerdings, und das ist jetzt der Hoffnungsschimmer, dieser Markt für kostenpflichtige Inhalte wird wachsen, weil die Anbieter immer cleverer werden im Aufbau von Konsumkapital und Reputationskapital. Also wir haben ja vorhin verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie die Anbieter immer auf ihre Seite hin, auf ihre Seiten hinweisen können. Das wird immer professioneller, immer besser. Insofern werden auch die Voraussetzungen für kostenpflichtige Seiten besser. Aber es wird eine Ausnahme bleiben. Da wird sich nichts dran ändern. So, nicht desto weniger, also zunächst mal die Ergebnisse. Viele Internetportale bleiben defizitär. Nur, so schlimm ist das aus ökonomischer Sicht nicht. Denn wir haben zweiseitige Märkte. Und zweiseitige Märkte heißt, ich muss nicht unbedingt einen direkten Erlös von meinem Informationsangebot erzielen. Ich kann auch indirekte Erlöse erzielen, nämlich, wie wir vorhin gehört haben, über Werbung. Werbung ist natürlich im Moment das Wichtigste. Aber wir müssen auch sehen, indirekte Erlöse kann ich auch erzielen über das Produkt, was ich eigentlich verkaufen soll, also über meinen eigentlichen Stammmarkt. Also wir haben hier angegeben, kostenlose Wetterinformationen mit einem Reiseportal verknüpfen. Oder eben die Banken, die die kostenlosen Börsenkurse anbieten, die über die Provisionen bei Wertpapierkäufen dann eben ihr Geld verdienen. Also insofern, kostenpflichtige Angebote müssen nicht sein, um auf, dass die Anbieter auf ihre Kosten kommen. Es gibt auf zweiseitigen Märkten andere Möglichkeiten. Ja, und zum Schluss sehen wir an und für sich die Ausgangssituation für die etablierten Fernsehsender recht optimistisch. Denn die etablierten Anbieter haben bereits eine hohe Reputation. Das heißt, und das ist auf diesem Markt für Informationen, ist es wichtig, man muss eine Reputation für ein bestimmtes Qualitätsniveau halten. Reputation heißt nicht für das höchste Qualitätsniveau, sondern man muss für ein bestimmtes Qualitätsniveau Reputation haben. Das haben natürlich die vorhandenen etablierten Fernsehsender. Die Nachfrager sind im Prinzip relativ treu zu den bekannten Sendermarken. Und die vorhandenen etablierten Fernsehsender haben auch noch bei der Bereitstellung gewisse Vorteile, weil sie eben vorhandene Lizenzen zweitverwerten können. Insofern sage ich, entgeltpflichtige Internetangebote werden eine Rolle spielen, aber sie werden eine verhältnismäßig geringe Rolle spielen, auch in Zukunft. Vielen Dank.